Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Bei Bauverträgen geht es manchmal um ziemlich viel Geld. Da geht es um große Beträge, um Beträge, die sich der jeweilige Auftraggeber oftmals gerade so leisten kann. Wir denken alle an enge Haushaltsthemen. Kommunen müssen sparen, auch die öffentliche Hand muss insgesamt sparen. Und natürlich will man dann für sein Geld am Ende auch die entsprechende Bauleistung haben. Jetzt gibt es aber im Vertragsrecht einzelne Regelungen, die das Geld ja auch so ein bisschen als Druckmittel beinhalten. Und eine dieser Regelungen ist bekannt unter dem Stichwort Druckzuschlag. Und man findet diese Regel im BGB. Lustigerweise auch dann, wenn man einen VOBB-Vertrag hat. Wir kommen gleich dazu, warum das so ist. Aber wir schauen uns vielleicht erstmal die Regelung an. Die ist versteckt in § 641 BGB und dort in Absatz 3. Ich lese die Regelung mal vor. Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern. Angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. Der Besteller, das ist der Auftraggeber, und der kann zunächst mal Geld einbehalten. Thorsten, ist das eine Regelung, die in der Praxis wirklich oft genutzt wird und dort auch Sinn macht, deiner Erfahrung nach?
Ja, absolut. Das ist eine Vorschrift, die extrem wichtig ist, weil dadurch ein gewisses Risiko vom Auftraggeber auf den Auftragnehmer zurückverlagert werden kann. Denn es gibt genug Situationen, wo Mängel vorhanden sind, die eigentlich gefühlt gar nicht so groß sind. Und wo vielleicht ein Auftragnehmer geneigt ist zu sagen, ja gut, war halt mangelhaft, mache ich jetzt erstmal nichts mehr. Und wenn du mir halt dann das Geld dafür nicht komplett zahlst, schrägstrich vielleicht eine Minderung machst, ist mir das auch recht, weil die Mangelbeseitigung ist für mich aufwendiger, als tatsächlich mit einem kleinen Abzug beim Geld zu leben. Und in diesen Fällen hilft die Vorschrift extrem weiter, weil der Auftraggeber nämlich dann deutlich mehr Geld einbehalten kann, als die Sache, sage ich jetzt mal ganz einfach, wert ist. Und damit tut es dem Auftragnehmer natürlich sehr, sehr weh, wenn dieses Geld fehlt. Und dadurch soll er animiert werden, die Mangelbeseitigung auch wirklich durchzuführen. Und das ist in der Praxis aus meiner Erfahrung heraus schon ein sehr interessantes Stilmittel, bei dem man gerade bei kleineren Sachen durchaus mal wieder Schwung in festgefahrene Situationen bekommt. Roman, wie ist denn deine Erfahrung damit?
Ich würde das völlig teilen, was du sagst. Ich sehe aber ein großes Aber aus meiner Beratungspraxis, überwiegend natürlich für den Auftraggeber. Es wird schlicht und ergreifend viel zu oft übersehen. Und es könnte noch viel, viel intensiver genutzt werden. Und man hat aber häufig die Scheu. Also ich erlebe das häufig, wie du das schilderst. Jetzt nehmen wir an, irgendeine Tür von 20 ist defekt, ist mangelhaft. Dann wird diese eine Tür halt erstmal nicht bezahlt. Das ist aber meines Erachtens viel zu kurz gegriffen. Denn wenn ich die Regel jetzt lese, heißt es in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. Da ist, wie du sagst, kein Schmerz beim Auftragnehmer. Der bekommt keinen Leidensdruck, weil gut, dann ist halt die eine Tür defekt, dann kriegt ihr die eine halt nicht bezahlt. Dann hat die eine Tür halt einen Mangel. Davon lässt sich aber kein Druck aufbauen, kein Druck ausüben auf den Auftragnehmer. Und das ist tatsächlich in vielen Fällen das Problem, dass eher die Scheu oder Unkenntnis beim Auftraggeber vorherrscht, dass man hier nicht so recht weiß, wie viel man dann einbehält und üblicherweise eben einfach das streicht, was mangelhaft ist.
Da würde ich vielleicht gleich mal kurz ansetzen, nämlich eine ganz wichtige Geschichte dabei ist, wenn wir jetzt über die Tür zum Beispiel sprechen. Wir reden dann nicht darüber, dass ich zweimal den Preis der Türe oder die Kosten des Einbaus der Türe, wie sie im Vertrag stehen, einbehalten darf, sondern Andreas hat es ja gerade vorgelesen, es geht um das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. Und jetzt gibt es natürlich Situationen, wo vielleicht sogar ein Auftragnehmer irgendeine Leistung sehr, sehr günstig angeboten hat, auch zum Beispiel, um an den Auftrag zu kommen im Vergabebereich. Und in der Situation ist er natürlich noch weniger interessiert, den Mangel zu beseitigen, weil er dafür relativ wenig Geld bekommt. Das heißt, der Schmerz, den er empfindet, ist noch geringer. Und in der Situation darf ich als Auftraggeber hergehen, prüfen, was denn ein Dritter für die Beseitigung dieses Mangels kosten würde, und dann behalte ich das Doppelte dieser Kosten des Dritten ein. Und das kann natürlich dann nochmal eine extreme Steigerung gegenüber den nicht gezahlten Vergütungen sein, wodurch der Druck nochmal steigt. Also auch das ist nochmal ein ganz wichtiges Instrument, wenn man in der Praxis zu diesem Punkt kommt, mit dem man schon ordentlich Druck auf Auftragnehmer ausüben kann, dass sie nochmal auf die Baustelle kommen, um dann Mängel auch wirklich ja praktisch zu beseitigen, denn die meisten Auftraggeber haben ja kein Interesse an nur finanziellen Lösungen. Die wollen am Schluss ein fertiges Bauwerk. Denn wir alle wissen, wenn kleine Mängel noch da sind, dafür Dritte auf die Baustelle zu bekommen, ist unfassbar schwierig, weil diese Mini-Aufträge natürlich für niemanden lukrativ sind.
Da möchte ich aber dann vielleicht noch ergänzen. Natürlich ist nach 641 Absatz 3 das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten, wie du ausführst, also sprich das, was auch ein Dritter verlangen würde, nicht der billige LV-Preis, zulässig. Ich bin aber als Auftraggeber, wo ja auch große Arbeitsbelastung herrscht, nicht daran gehindert, mich zu orientieren am Einheitspreis. Das heißt, bevor ich in große Erforschungen gehe und mir Gedanken darüber mache, was kostet es denn woanders, würde ich immer dazu raten, für eine defekte Tür doppelt den Einheitspreis der defekten Tür einzubehalten, bevor ich lange Doktorarbeiten anstellen muss, was es denn sonst noch sein könnte.
Ich würde ganz gern nochmal die Regelung etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben jetzt schon ein paar Details eigentlich sehr genau uns angeschaut, nämlich die, die den Einbehalt betreffen und die Höhe des Einbehalts. Ich würde gerne nochmal den ersten Teil der Vorschrift reinschauen, weil auch da stecken ein paar Details drin, die man, glaube ich, so ja ganz schnell mal überliest. Es geht zunächst mal darum, dass der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen können muss. Das bedeutet, ich brauche da zunächst mal einen Anspruch, eine Anspruchsgrundlage. Wir haben ja schon in einer unserer Folgen mal über Mängelansprüche gesprochen und mal dargestellt, was da für Ansprüche existieren. Also das heißt, ich muss zunächst mal tatsächlich einen Anspruch auf Mangelbeseitigung haben. Das ist, glaube ich, meine ganz wichtige Voraussetzung, die mich überhaupt erst in diese Norm hineinführt. Und dann kommt was, was man auch gerne überliest. So kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern. Die Zahlung muss also schon fällig geworden sein. Welche Fälle sind das? Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich bin noch vor Abnahme, dann würde ich ja zunächst mal sagen, die Zahlung wird erst fällig mit der Abnahme. Also ist das ein Fall, der theoretisch im Stadium einer Baumaßnahme, bevor sie abgenommen ist, gar nicht eintreten kann?
Wenn wir den VOB-Vertrag haben, gerade beim VOB-Vertrag, sagen wir es mal so rum, ist es ja schon immer üblich gewesen, dass es Abschlagszahlungen gibt. Wir haben inzwischen im BGB auch Regelungen in dieser Richtung drin, aber beim VOB-Vertrag war es ja gefühlt schon immer so, dass es neben der Schlussrechnung und der darauf fußenden Schlusszahlung auch schon immer Abschlagsrechnungen und Abschlagszahlungen gab. Und die Abschlagszahlungen für sich können natürlich auch fällig werden. Das heißt, die Situation kann im VOB-Vertrag schon relativ früh ja wichtig werden, wenn eben auch schon in frühen Stadien der Auftragnehmer eine Rechnung stellt und dort Leistungen abrechnet, die mangelhaft waren, oder er vielleicht eine Rechnung stellt und Leistungen einfach schon mangelhaft erbracht sind, ohne dass sie in der Rechnung auftauchen. Das heißt, die Situation kann grundsätzlich auch in diesen Stadien schon auftauchen. Aus der Praxis raus wird es natürlich dann aber immer besonders wichtig, wenn es aufs Ende von Baumaßnahmen zugeht, gerade auch dann, wenn man sicherstellen will, dass man nicht überzahlt, dass dann eben ja keine weiteren Leistungen mehr kommen können. Aber eintreten kann es aus meiner Sicht recht früh. Ich weiß nicht, Roman, hast du es schon oft erlebt, in frühen Stadien mit diesem Instrument zu arbeiten?
Gerade in frühen Stadien ist das interessant, weil ich da ja den Unternehmer noch auf der Baustelle habe. Wenn ich nah an der Abnahme bin, ist, wie du sagst, die Überzahlung nahezu sicher. Also Überzahlung im Sinne von, ich kann diesen Einbehalt nicht mehr realisieren. Und es ist auch kein großes Interesse mehr da, Leistungen irgendwie fertig zu bringen. In frühen Stadien bin ich ganz klar bei den Mängelrechten nach 4 Absatz 7. Die habe ich ja in der VOBB. Ich kann auch Vorabnahme Mängelrechte ausüben, kann also die Beseitigung verlangen. Das Tatbestandsmerkmal ist erfüllt. Und ich habe fällige Zahlungen, immer wieder Abschlagsrechnungen. Und ich sag mal, ein Unternehmer kann das ja auch nicht verhindern, dass fällige Zahlungen entstehen. Er wird selbstverständlich weiter Abschlagsrechnungen stellen. Auch wenn ein Einbehalt droht. Und darum ist es da eigentlich ein ganz probates Mittel, zu sagen, ich habe einen Mangel nach 4 Absatz 7 gerügt. Und um jetzt nicht ewig diskutieren zu müssen und mich auf endlose Diskussionen und am Ende ein Hinterherlaufen einstellen zu müssen, kann ich bei der nächsten Abschlagsrechnung einfach wieder die einfache Lösung, wenn ich nicht große Erforschungen vorher anstellen möchte, was es kosten könnte, den Einheitspreis der defekten, der mangelhaften Leistung zweifach abziehen.
Kleine Ergänzung von mir vielleicht noch. Also ich bin an sich komplett bei dir, aber auch ganz am Ende kann das Ganze wieder interessant werden. Nämlich dann, wenn du, wie du es so schön beschrieben hast, der Auftragnehmer von der Baustelle schon verschwunden ist. Weil das ist, glaube ich, auch in der Praxis ein ganz großes Problem. Wenn die Baustelleneinrichtung mal weg ist, wenn vielleicht der Subunternehmer schon gar kein, ja, sage ich mal, nicht mehr in der klassischen Vertragsbindung ist, dann ist die Tendenz, dass Firmen nochmal kommen und wegen Kleinkram irgendwas nachbessern, immer schwierig. Vielleicht ist dann auch eine örtliche Distanz da, dass der ein paar hundert Kilometer anfahren muss, um ein paar Mängel zu beseitigen. Da ist die Bereitschaft irgendwann kleiner. Und dann wird der Druckzuschlag auch wieder wichtig, um dann eben ja dem Mangel das Gewicht zu verleihen, dass jemand dann doch nochmal auf die Baustelle kommt. Also ich kenne diese Themen immer ganz gerne auch aus der Betriebstechnik, wenn dann Bedienungsanleitungen fehlen, wenn Bestandspläne fehlen. Das sind ja meistens Leistungen, die in den LVs recht günstig angeboten werden, weil sie sehr spät zur Abrechnung kommen. Das heißt, die Firmen wollen das Geld versuchen, lieber ein bisschen früher zu kriegen. Das heißt, man bietet diese Sachen eher ein bisschen günstig an. Und ja, wenn am Schluss die Leistung halt nicht passt und dann wird dieser Betrag nicht ausbezahlt, dann juckt es erstmal keinen, aber für den Auftraggeber ist es manchmal unfassbar wichtig, zum Beispiel diese Dokumentationsunterlagen zu haben. Da ist die Situation besonders, wo sich dann eben dieser vereinfachte Weg, den du jetzt beschrieben hast, nicht mehr lohnt, zu sagen, ich nehme einfach nur das Doppelte des Preises, der drin steht, sondern jetzt überlege ich mal wirklich, was kostet es denn, wenn ein Dritter kommt und auf einer fremden Baustelle Bestandsunterlagen erstellen muss. Da legt man dann ganz schnell die Ohren an und sagt, oh, jetzt wird's teuer. Und davon dann das Doppelte. Und dann kann es doch auch wieder, durchaus wieder motivierend werden. Das heißt also, dieses Instrument, wenn man es richtig einsetzt, kann in verschiedenen Stadien der Baumaßnahme sehr, sehr interessant sein. Man sollte sich halt wirklich überlegen, wann und wie setze ich es gezielt ein.
Vielleicht spielen wir noch mal kurz einen Fall durch, der sich auch in Maßnahmen, die ich betreut habe, so ereignet hat. Es war in dem Fall schon nach Abnahme. Man hat festgestellt, es gibt noch Mängel. Man hat in eben dieses Doppelte oder den doppelten Betrag, der für die Beseitigung des Mangels erforderlich gewesen wäre, einbehalten. Und der Auftragnehmer hat einfach nicht reagiert. Es war ihm einfach völlig egal. Es ist zwar ein Druckzuschlag, aber der Druck ist irgendwie hier verpufft. Es passierte nichts. Wie ging es dann weiter? Man hat dann, wenn man im VOBB-Vertrag sich befindet, ja den Paragraph 13, der die Möglichkeit gibt, nach Abnahme erstmal eine Frist zur Mangelbeseitigung zu setzen und dann, wenn diese Frist fruchtlos verstreicht, in die Selbstvernahme zu gehen. Das heißt, den Mangel auf eigene Kosten zu beseitigen. Das ist dann auch passiert. Man hat den Mangel selbst beseitigt. Und dann stellte sich die Frage, was mache ich jetzt eigentlich noch mit dem einbehaltenen Geld? Also man behält ja das Doppelte von dem ein, was eine Mangelbeseitigung eigentlich kostet. Der Mangel wurde dann beseitigt. Und was kommt dann? Muss man dann wieder den Teil, der die Beseitigungskosten überstiegen hat, zurückzahlen oder eben ausbezahlen? Was passiert dann? Also ich habe damals tatsächlich sehr viele Fragezeichen in den Augen der Beteiligten gesehen. Vielleicht habt ihr da eine Lösung für dieses Problem?
Das ist eine sehr spannende Frage. Wenn wir in den 641 nochmal reingucken, da heißt es ja, kann der Besteller die Beseitigung des Mangels verlangen? Da sind wir gerade so ein bisschen drüber gesprungen. Das ist hier jetzt ganz wichtig, weil in dem Moment, wo ich den Mangel beseitigt habe, kann ich es ja faktisch nicht mehr verlangen. Das heißt, ich rutsche jetzt aus dem 641 Absatz 3 raus und auf den ersten Blick muss ich dann sagen, ja Mist, jetzt habe ich das Doppelte einbehalten, jetzt gebe ich es einmal aus. Ich will das Geld ersetzt bekommen, aber Druck kann ich gar keinen mehr ausüben. Das Ergebnis ist, ich zahle es jetzt einmal dem Neuen und ziehe den doppelten Abschlag beim Alten ab und zahle dem praktisch auch noch einmal dieses Geld. wenn ich jetzt dann so rechne. Das heißt, ja, meine ganze Sicherheit ist weg. Ganz so ist es aber nicht. Also wir haben vielleicht noch ein Stadium vor, das wir uns angucken müssen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entscheide, ich wechsle in die Ersatzvornahme. Also ich gebe den Druck auf, weil ich merke, der Druck reicht nicht aus, um vom bisherigen Auftragnehmer die Leistung zu bekommen. Und ich wechsle jetzt auf einen neuen. Habe ich auch schon die Möglichkeit, einen Bruch reinzubekommen, indem ich an der Stelle einen Kostenvorschuss fordere für die Ersatzvornahme. Die Regelung findet sich im Paragraphen 637 BGB Absatz 3. Ich lese mal ganz kurz vor. Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss verlangen. Das heißt also, wenn ich in Ersatzvornahme gehe, muss ich nicht zwangsläufig alles selber vorfinanzieren und gehe das Risiko, am Schluss in einem Prozess vielleicht nichts zu bekommen, sondern ich kann theoretisch sogar vorher klagen, mir das Geld holen und dann in die Ersatzvornahme gehen. Muss man natürlich sehr viel Zeit haben, bis so eine Klage durchgesetzt ist, aber theoretisch ist es möglich. Das heißt, ich kann an der Stelle schon tätig werden und dann muss ich halt die Kosten, was mich das Ganze im, ja, bei einem Dritten kostet, großzügig, ordentlich, aber großzügig schätzen und kann dann auch wieder versuchen, mir Geld zu holen. Dieser Betrag wird regelmäßig dann schon ja ein Stück kleiner sein als der doppelte Einbehalt, weil der Einbehalt sich ja eigentlich auch an diesen Ersatzvornahmekosten bemisst, aber ich kann an dieser Stelle dann schon den Schwenk machen und in eine andere Richtung gehen. Wenn ich natürlich wie bei dir den Mangel bereits beseitigt habe, dann hilft mir ein Kostenvorschuss auch nichts mehr, weil ich bin in Vorleistung gegangen, dann habe ich einen Anspruch auf Ersatz der Mangelbeseitigungskosten und auf die bin ich dann am Ende des Tages auch beschränkt. Also da muss man als Auftraggeber aufpassen, dass man die Sicherheit, die man sich hier ja selbstständig holt, dann auch rechtzeitig wieder loslässt, auch wenn man dadurch finanziell eigentlich schlechter steht. Das ist dann das Ergebnis der Rechtslage. Also Roman, hast du noch andere Erfahrungen zu der Thematik?
Keine anderen Erfahrungen oder vielleicht eine andere Erfahrung, zu der komme ich gleich, aber vorher noch ein Hinweis, weil es bei dir jetzt nicht so deutlich kam. Der Vorschuss für die Kosten der Selbstvornahme heißt nicht zwingend, dass ich auf die Hälfte des Einbehalts mit Druckzuschlag zurückfalle, also sprich nicht zwingend auf die einfachen Kosten, weil ich natürlich die Selbstvornahmekosten schätze und ich schätze, darf sie sicher schätzen. Als Auftraggeber. Das Geld muss sicher reichen. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles einbehalte, was mir einfällt, aber so viel, wie ich mir sicher bin, das reicht, dass ich die Selbstvornahme daraus finanzieren kann. Und du hast gerade kurz angemerkt, dass es eine vielleicht eher akademische Situation wäre, zu sagen, den Vorschuss einzuklagen. Ich habe das tatsächlich erlebt. In einer Spielart, wo er vielleicht ganz geschickt ist, weil dann kann man nämlich Prozesse schon parallel betreiben zur Ersatzvornahme, zur Selbstvornahme. Und zwar kann ich ja den Vorschuss einklagen und sukzessive trotzdem parallel Mängel beseitigen lassen. Das war ein TGA-Thema damals, da ging es um Unterzentralen, die ausgetauscht werden mussten und die würden sukzessive für Gebäudeteil ausgetauscht. Und wir haben ursprünglich Vorschussklage erhoben und jeden Sommer oder jedes Jahr ein paar dieser Stationen auch tatsächlich im Wege der Selbstvornahme ausgetauscht und sind sukzessive Gebäudeteil für Gebäudeteil gewechselt von der Vorschussklage auf die Klage auf Kostenerstattung. Also das hatte den Vorteil, dass wir parallel zur Beseitigung des Mangels auch den Rechtsstreit betreiben konnten, ohne dass das unser Verfahren verzögert hat.
Also ich wollte die Vorschussklage gar nicht schlecht darstellen, weil ich bin ein großer Freund der Vorschussklage. Also ich habe die auch schon öfter eingesetzt, weil die Vorschussklage den Vorteil hat, ich komme relativ günstig in den Prozess erstmal rein, muss halt dann den Prozess vorfinanzieren, habe aber nicht das Kostenrisiko für die komplette Beseitigung. Ich wollte an der Stelle eigentlich nur einen kleinen Seitenhieb auf die Geschwindigkeit unserer Gerichte machen. Also der Weg über die Kostenvorschussklage ist hoffentlich ein sinnvoller. Ich glaube, da können wir vielleicht auch mal separat drüber sprechen, welche Rechtsschutzmöglichkeiten das es gibt. Gerade auch im Vergleich zu selbstständigen Beweisverfahren hat sich aus meiner Sicht die Kostenvorschussklage sogar eher bewährt. Aber es ist halt leider, wie so oft, vor Gericht dauert es einfach. Und wenn ich meine, auf dem Weg schnell in die Beseitigung zu kommen, ist man halt meistens schlecht beraten. Also wer schnell Mangelbeseitigung will, wird nicht drum rumkommen, Geld in die Hand zu nehmen. Also das war der Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte.
Ich glaube, uns ist allen dreien gerade aufgefallen, dass es ein Thema ist, über das man wirklich viel reden kann. Da gibt es auch viele Facetten, viele Details, die man da kennt aus der Praxis, die wichtig sind. Insofern schlage ich vor, wir werden uns mit diesem Thema mal bei Gelegenheit nochmal befassen, weil ich glaube, da steckt noch einiges drin, was heute jetzt vielleicht gar nicht zur Sprache kam. Für heute jedenfalls war es das. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.